Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 9. Juli 2012 zum Thema Hip-Hop in Lhasa, Sushi in New York, McDonald's in Riyadh, wird die Welt ein interkultureller Einheitsbrei. Zu Gast ist André Gingrich, Professor für Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien, Leiter des Instituts für Sozialanthropologie der ÖAW, Mitglied im Europäischen Forschungsrat. Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
Wird die Welt ein interkultureller Einheitsbrei? Eine spannende Frage, die wir uns heute im Kepler-Salon stellen. Wir haben da heute zum Gast den Herrn André Gingrich, Wittgenstein-Preisträger. Okay, jetzt bekommen wir ein anderes Mikrofon, wir machen aber trotzdem mittlerweile weiter, weil wir brauchen es machen. Wann dann die Technik funktioniert, dann haben wir ein Mikrofon raus und dann haben wir ein Mikrofon auch für Sie, das Publikum. Und aus diesem Grund, dass alle Veranstaltungen aufgezeichnet werden.
Und die stehen dann im Internet zur Verfügung als Hör-Download. Und damit einfach dann die Frage und die Antwort zusammen einen Sinn ergeben, würden wir Sie bitten, dass Sie da jeweils Zeichen mit der Hand geben. Dann bekommen Sie ein Mikrofon und können Ihre Frage stellen. Ein wichtiger Hinweis noch, Sie sehen da hinten die Dame vor einem großen Büchertisch. Das ist der Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er hat Werke mit von André Gingrich und aus dem Bereich der Sozialanthropologie. Und Sie können dort auch gerne dann im Anschluss Bücher erwerben. Ja, gleich zu unserem Vortragenden. Er ist Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er leitet dort das Institut für Sozialanthropologie. Er ist an der Uni Wien ordentlicher Uniprofessor für Kultur- und Sozialanthropologie. Er ist Panel Chair im Europäischen Forschungsrat. Er forscht aber auch nicht nur hier in Österreich, sondern war auch schon viel im arabischen Raum unterwegs, in Zentralasien und hat immer wieder Gastprofessuren in den USA ausgeübt. Er publiziert auch, wo man da hinten viele Werke findet. Ein weiteres Werk oder ein bekanntes Werk ist Kulturen und Kriege, das ist 2007 erschienen und ganz, ganz aktuell das Lexikon der Globalisierung. Sie haben es mitgebracht, vielleicht zeigen wir es kurz her. Das ist im November 2011 erschienen. Gemeinsam mit Fernand Gräf und Eva-Maria Knoll haben sie das herausgegeben. Und es ist auch sehr, sehr erfolgreich. Es hat im Mai 2012 auf die Bestenliste, Sachbuchbestenliste von SZ, NDR und FAZ, also die bedeutendste Bestenliste im Sachbuchbereich geschafft. Also ein großer Erfolg für dieses Buch. Ja, und ich habe schon erwähnt, im Jahr 2002 wurde ihm der Wittgenstein-Preis verliehen. Also ein großes Thema mit einem sehr spannenden Vortragenden heute hier zum Thema. Wir erleben es ja alle selbst. Unsere große, weite Welt ist für unser Empfinden doch auch immer kleiner geworden. Da spielt die Bildung mit, da spielen aktuelle Medienberichte mit, die wir aus aller Welt ganz, ganz tagesaktuell bekommen. Damit spielt mit, dass wir alle viel, viel mehr reisen, als das noch vor kurzer Zeit der Fall war. Aber es sind auch so ganz alltägliche Dinge, wie es ich zum Beispiel mache. Ich bestelle mir T-Shirts aus den USA. Ich gehe auf Sushi, so oft ich will, in Linz. Ich kann am Land draußen einen Taekwondo-Kurs besuchen oder Breakdance-Workshops. Es gibt da viel, viel mehr Möglichkeiten, die wir alle spürbar erleben. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch das, was vielleicht nicht ganz so fein ist. Wenn wir verreisen in große Städte, dann sind die Zentren ja alle viel austauschbarer geworden. Man sieht überall McDonald's, Starbucks, H&M. Das ist egal, ob ich in London bin oder in Wien oder sonst wo. Das war früher anders. Jetzt schließt sich die Frage an, die wir uns heute stellen. Wird die Welt zum kulturellen Einheitsbrei? Wie sehen Sie das?
Ja. Geht dieses Mikrofon? Ja, gut. Ja, danke für die Einladung und für die Möglichkeit, heute Abend mit Ihnen und bei Ihnen sprechen zu dürfen. Ich freue mich über Ihr Kommen, trotz Ferienbeginns und tropischer Hitze, die aber das Thema vielleicht gerade hautnäher auch macht für uns. Zur Frage Einheitsbrei ist meine Grundantwort auf die selbstgestellte Frage, die uns aber alle bewegt und die nicht einfach, ich mir an den Haaren herbeigezogen habe, tendenziell eher nein. Ich glaube nicht, dass die Welt insgesamt ein interkultureller Einheitsbrei wird, aus mehreren Hauptgründen, die ich Ihnen der Reihe nach ein bisschen darlegen möchte. Erstens glaube ich an unseren Beispielen, schon im Titel Hip-Hop in Lhasa, Sushi in New York und McDonald's in Riyadh, lässt sich zeigen, dass hinter jeder dieser interkulturellen Einsprengsel in einem anderen Land immer auch eine eigene Geschichte und eine eigene Vorgeschichte steckt, die für die Leute was Eigenes, jeweils anderes bedeutet. In Lhasa, wo wir ein langes Projekt von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften aus betrieben haben und betreiben, ist es tatsächlich so, dass die jungen Tibeter in einem Land, das an sich von den Chinesen kontrolliert wird, am Abend in die Disco gehen und dort Hip-Hop tanzen. Warum? Erstens, weil das nicht chinesische Musik ist und zweitens, weil sie mit Hip-Hop halt auch etwas verbinden, was mit den Ausgegrenzten, mit den Entrechteten, mit den Marginalisierten gedanklich für sie in Verbindung steht, so wie es eben die Afroamerikaner im Ghetto in den USA sind aus ihrer Warte. Sushi in New York hat eine ganz andere Hintergrundgeschichte. Das kam auch in die USA erst nach dem Zweiten Weltkrieg und war für die Amerikaner natürlich ein Symbol für den besiegten Kriegsgegner, dessen typische Speisen man jetzt, wo man ihn besiegt hat, zu sich nehmen kann. Und ein McDonald's in Riyadh ist wieder eine ganz andere Geschichte, obwohl es das erst seit kurzem gibt, lange gebraucht hat, bis man in Riyadh akzeptiert hat, dass ein Megakonzern des großen Förderers und teilweise Vorbildes USA sich im eigenen Land etabliert, ist es heute einer der wenigen Orte, wo sich die jungen und nicht mehr ganz so jungen Frauen und Männer treffen können, wohin sie überhaupt ausgehen können, ein Ort für sie von neuer Urbanität, von Möglichkeit des Austauschs, ohne dass aus religiöser oder sonstiger Eiferei darauf geschaut wird, ob das jetzt passt oder nicht. Das heißt, Lhasa für die Tibeter symbolisiert der Hip-Hop ein bisschen Widerstand und Rebellion. Sushi in New York nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute ist ein bisschen was aus amerikanischer Sicht von Kannibalismus. Der Kriegsgegner wird verspeist. Und Riyadh, das McDonald's, ist ein bisschen was von aufkeimender Liberalität, von ersten Möglichkeiten, auch mit nicht verwandten Männern und Frauen auszugehen und sich dabei normal fühlen zu dürfen und nicht verfolgt. Das heißt, erstens einmal glaube ich, die Welt wird nicht zu einem Einheitsbrei, weil diese verschiedenen Phänomene jeweils in ihren Ländern Sushi gibt es auch anderswo als in den USA, ganz klar. Hip-Hop gibt es auch anderswo als in Lhasa, ganz klar. Aber an den Beispielen lässt sich schön für Lhasa und für New York zeigen, dass es jeweils ganz anders aufgenommen wird, konsumiert wird, in Anspruch genommen wird. Und deswegen meine ich, ist dieses Umgehen mit Phänomenen der Globalisierung, die sich natürlich ausbreiten, McDonald's ebenso wie Sushi oder Hip-Hop, schon anzeigt, dass man damit ganz unterschiedlich umgehen kann und es auch tut, je nachdem, wo das passiert. Zweitens glaube ich auch aus unseren Erfahrungen an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, aber auch an der Universität Wien, aus den Forschungsarbeiten, aus den Dissertationen, aus den Untersuchungen heraus sagen zu können, eher nein, die Welt wird tendenziell nicht zu einem interkulturellen Einheitsbrei, weil die vielen japanischen, indischen, italienischen und chinesischen Restaurants, die es in jeder mittelgroßen oder größeren Stadt auf der Welt nahezu schon überall gibt, außerhalb von Japan, Indien, Italien oder China, weil die Kung-Fu-Zentren, Tango-Tanzschulen, Jiu-Jitsu-Trainingskurse, die es ebenso in allen kleineren und größeren Städten schon gibt, und weil die World- und Pop-Music aus aller Welt, aus Tonträgern, alten und neuen Typs, die es überall gibt, zwar zu einer Diversifizierung und Erweiterung unseres kulturellen Lebens durchaus führen, aber zugleich sind sie nicht die Ursache für irgendeinen Untergang von einheimischen kulturellen Traditionen und Praktiken, sondern bestenfalls beschleunigen sie ein bisschen deren ohne dies stattfindende Veränderungen. Weiter gibt es aber einheimische Musik in Österreich, genauso wie in Skandinavien oder in Saudi-Arabien. Weiterhin gibt es einheimisches Essen trotz Sushi-Restaurants in all diesen Ländern. Weiter gibt es einheimische Sportarten, ob es jetzt in Österreich das Skifahren oder in Holland das Eisschnelllaufen ist, neben all den neuen Tango-Kursen und Jiu-Jitsu und anderen Kampfsportarten. Das heißt, diese Art von kulturellen Erweiterungen und Pluralisierungen ändern nichts an der Grundsubstanz des Lokalkulturellen, das sich selber ja verändert und nicht immer starr dasselbe bleibt und das ein bisschen schneller sich vielleicht dadurch weiterentwickelt. Aber grundsätzlich, dadurch, dass es chinesische Restaurants in Linz oder in Wien gibt, ändert sich überhaupt nichts an der Wiener Küche oder an der Linzer Küche. Das meine ich also, ist ein einfaches Beispiel, um zu sagen, da entsteht überhaupt kein Einheitsbrei aus dieser Koexistenz. Es ist schon richtig, wie Sie auch es angesprochen haben, dass die Globalisierung auch so eine langsame globale Vereinheitlichung in Teilbereichen bedeutet. Und Sie haben völlig recht, in bestimmten Städten und in bestimmten Stadtteilen kann es einem passieren, dass man auf einmal nicht mehr weiß, ob man jetzt in Graz oder in einem Wiener Vorort oder einem Linzer Vorort sich befindet, ob man in Mailand oder in London sich gerade aufhält. Diesen Aspekt gibt es und das lässt sich nicht leugnen. Der hängt mit der langfristigen Vereinheitlichung von Teilbereichen des modernen Lebens zusammen. Das hängt mit ähnlichen Techniken zusammen, die da wie dort wie drüben zum Einsatz kommen. Einige Anthropologen, wie der französische Kollege Marc Auger, haben davon gesprochen, dass jede Stadt und vor allem jede Großstadt so ähnliche Teilstrukturen aufweist. Er nennt das Nichtorte. Also ein Flughafen in X schaut zu 70% oder zu 90% genauso aus wie ein Flughafen in Y. Eine Entsorgungsanlage in Z schaut genauso aus wie eine Entsorgungsanlage in P. Das ist völlig richtig. Auch die mediale Vereinheitlichung im elektronischen und im Printbereich gibt es bis zu einem gewissen Grad, vor allem im Bereich der neuen Medien. Man lernt auf eine ganz bestimmte Weise sich eher auszudrücken, als dass jetzt auf einmal alle gut Briefe schreiben könnten, sondern man lernt sich sehr knapp und sehr kurz auszudrücken und in seltsamen Kurzfloskeln. Nicht mehr die Geschichtswissenschaften, nicht mehr die Philosophie, sondern die Mathematik ist die neue Megawissenschaft, die den Globus umspannt und in Zahlen möglichst abstrakt von jeder Sprache irgendwie wahrgenommen, gerechnet und mitgedacht werden kann. Englisch ist die neue Lingua Franca rund um den Globus. Ja, also diese vereinheitlichenden Tendenzen in Teilbereichen gibt es zweifellos. Das hat den Vorteil, finde ich, dass wir in einer Welt leben, dass die kulturellen Unterschiede etwas fließender werden, dass es nicht mehr notwendig ist, in so schroffen Gegensätzen wie früher Nord, Süd, Ost, West leben zu müssen. Also ich bin auch froh um Teilelemente dieser dieser Vereinheitlichung. Gott sei Dank haben wir in den Wissenschaften eine Lingua Franca. Es ist mir, nachdem ich auf Englisch mit aufgewachsen bin, nicht ganz egal, ob es jetzt Englisch oder Ukrainisch ist, was diese Lingua Franca ist. Aber es wäre an sich egal, welche Lingua Franca es ist. Gott sei Dank können sich heute alle Menschen miteinander verständigen, was früher eben nicht der Fall war. Aber zugleich meine ich, verschwinden die kulturellen Unterschiede nicht unter diesen Tendenzen von Vereinheitlichung, sondern sie werden als drinnen innerhalb dieser einen Welt erlebt, während sie früher als draußen, als weit draußen, als entfernt erfahren wurden. Drinnen in der einen Welt und auch drinnen im eigenen Land. Jetzt ist es aber so, dass diese vereinheitlichenden Tendenzen, wie zum Beispiel die im Bereich der Kommunikationstechnik, nicht nur Vereinheitlichungen hervorrufen, sondern selbst auch wieder Diversifizierung, Pluralität und Unterschiede. Zum Beispiel, wenn ich Indonesien hernehme, wo einer unserer Mitarbeiter an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Martin Slamer, seit vielen Jahren forscht, auch mit einer Indonesierin verheiratet ist, der hat sehr deutlich anhand des Umgangs des größten muslimischen Landes der Welt, muss man dazu sagen, nämlich Indonesiens, mit den neuen Medien gezeigt, dass dort die Ausbreitung vor allem über E-Mail verläuft, weil die Landessprache Bahasa Indonesia in Lateinschrift geschrieben wird und weil die sich damit ganz schnell weiter durchsetzt als Lingua Franca der Region, als Verkehrs- und Umgangssprache, während Handy, Twitter, Facebook als Submedien im Internet eigentlich keine große Bedeutung haben. Auf den Malediven, wo meine Lebensgefährtin, die Eva Knoll, unter den Einheimischen arbeitet, die einheimische Sprache lernt, ist es ganz anders. Da wird eine Sprache gesprochen, die dem Sri Lankesischen sehr ähnlich ist, mit einer ganz anderen Schrift. Da kann man überhaupt nicht per E-Mail arbeiten, weil es keine Software gibt, um diese Schrift da drinnen zu verwenden. Dort werden daher überhaupt nicht E-Mail-Kommunikationen benutzt, sondern es läuft alles über Handy und Cellphone. Und dabei können sich die Menschen aber auf einmal quer über die ganze Inselwelt von 2000 maledivischen Inseln miteinander verständigen. Das heißt, das festigt den Nationalstaat und hilft diesem zerstreuten Inselvolk untereinander sich auch viel besser zu vernetzen, als es bisher möglich war. Und zugleich, erzählt mir die Eva, ich kann das nicht bestätigen, ist auf einmal in dieser zu 100% muslimischen Welt es möglich, mit allen möglichen Menschen, die man noch nie kennengelernt hat, zu flirten, was sonst undenkbar wäre. Also auch ein Stück Liberalität, insgesamt eine ganz andere Auswirkung der neuen Medien auf diese Gesellschaft als etwa auf die indonesische Gesellschaft. Das heißt also, je nach Region, Kleinregion, Großregion, dass auch ein Teil der neuen Vereinheitlichungstendenzen, wie über die modernen Kommunikationstechnologien, ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Daher, Schlusspunkt aus meiner Sicht von dem, womit ich beginnen wollte für unser heutiges Gespräch, glaube ich, dass die Globalisierung insgesamt eher anstatt zu einem Einheitsbrei hinführt auf das, was wir in den Kultur- und Sozialwissenschaften multiple Moderne nennen, auf eine Moderne, die zwar viele Gemeinsamkeiten hat, aber zugleich in ganz unterschiedliche Richtungen sich weiterentwickelt. Das ist ein Begriff, der vom israelischen Soziologen Eisenstadt geprägt wurde und vom indischen Ethnologen Arjun Appadurai. Diese multiplen Modernen führen dazu, dass wir von Groß- und Kleinkulturen heute ausgehen können, mit je eigenen Richtungen von Weiterentwicklung und von Hauptumgangsformen, die also nicht zwingend alle dasselbe machen und nicht zwingend alle in dieselbe Richtung marschieren. Das kein darwinistischer Überlebenskampf zwischen denen angesprochen oder etwa das, was der leider Erfolgsautor Samuel Huntington mit dem Kampf der Kulturen meinte oder dem Clash of Civilizations, wie es auf Englisch eben hieß im Original dieser Bestseller, sondern eher Wettbewerb und Kooperation zwischen diesen verschiedenen Klein- und Großkulturen und zugleich auch innerhalb von ihnen. Kurzum, mein erstes Fazit, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen können, wäre Einheitsbrei eher nein. Die Einheit gibt es, aber eher in wichtigen Teilbereichen. Kulturelles bleibt aber dabei ein wichtiges Kriterium, um sich auch wohlzufühlen in Vertrautem gegenüber dem weniger Vertrauten und ist dabei wahrscheinlich sogar am dauerhaftesten etwas, das nicht sich vereinheitlichen lässt, bleibt uns also aus meiner Sicht eher erhalten als das gemeinsame eigene, das sich weiter verändert.
Herzlichen Dank. Nach dieser Einführung und den Gedanken von Herrn Gingrich dazu möchten wir Sie jetzt einladen zu einem gemeinsamen Gespräch zu diesem Thema. Es hat, glaube ich, jeder irgendwie ein Bild, eine Meinung und auch Fragen dazu. Sie können Fragen stellen, Sie können auch Ihre Gedanken dazu beitragen, also ganz wie es Ihnen beliebt. Ich würde Sie nur bitten, dass Sie eben kurz ein Zeichen mit der Hand geben und auf das Mikrofon warten. Vielleicht vorneweg eine Frage von mir. Also wenn sich mehr Möglichkeiten gibt, sich untereinander auszutauschen, weil es zum Beispiel eine Sprache gibt, die viele Menschen sprechen, führt das dann dazu, dass das interkulturelle Verständnis besser wird? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse dazu?
Es ist sicher so, dass die großen Lingua Francas, die großen Verkehrssprachen es heute eine Spur leichter haben, dass Indien in der Wissenschaft und in der Kunst heute so toll dasteht, hängt einfach damit zusammen, dass die Bevölkerung im Durchschnitt besser Englisch kann als die österreichische und einen leichteren Zugang zum Weltmarkt hat, dass die Menschen aus dem Süden Indiens mit denen im Norden Indiens viel leichter miteinander kommunizieren können als die Wiener mit den Hamburgern, weil sie einander besser verstehen und so weiter und so fort. Also das sprachliche Verbinden ist tatsächlich ein großes Merkmal der Gegenwart, weil es alle Schichten umfasst, fast alle. Dass es zugleich dazu führt, dass man sich mit den anderen besser austauscht, das lässt sich noch nicht so eindeutig sagen, wie wir es vielleicht gerne hoffen oder erwarten würden, wenn es nach unseren Wünschen ginge. Nein, es ist eher so, dass natürlich auch die Konfliktanfälligkeit gestiegen ist. Es sind zum Glück eher die kleinen Konflikte und nicht mehr die ganz, ganz großen, wie im Kalten Krieg oder im Heißen Krieg davor. Aber ja, zum zweiten Teil Ihrer Frage muss man sagen, das ist eigentlich noch offen.
Dankeschön. Gibt es Ihrerseits Fragen und Beiträge?
Also, wenn ich an unsere Jugend denke, ja, und an meine Jugend und die Jugend von heute, dann hat sich da schon viel verändert, kulturell. Die Jugend von heute nimmt auch viele Einflüsse auf vom internationalen Angeboten. Ja, sie sitzen vor dem Computer, sie beschäftigen sich mit anderen Dingen, Vereine, haben kaum mehr Jugendliche zum Teil und so weiter. Ja. Das heißt, die Angebote, die da sind, werden schon aufgenommen und dann auch zu einer eigenen Kultur geformt. Mhm. Und Sie haben aber gesagt, nein, die Kultur eines Landes bleibt in sich, ist eigentlich wenig beeinflussbar wirklich von diesen Angeboten. Ich könnte mir vorstellen, dass in Lhasa die Jugend und dann weitere Generationen tatsächlich den Hip-Hop aufnehmen und dann auch zu ihrer eigenen Kultur machen. Mhm. Und dann wird es tatsächlich zu einem Einheitsbrei. Mhm.
Das ist eine gute Bemerkung. Nur mit dem letzten Satz kann ich eigentlich nicht übereinstimmen. Mit allem, was Sie vorher gesagt haben, schon. De facto ist es auch so, dass die Jugendlichen in Lhasa die Rhythmen, die Musik, sogar die Art des Staccato-artigen Dichtens, Reimens, das im Hip-Hop üblich ist, aufgreifen, aber dann das Ganze halt auf Tibetisch machen und nicht auf Angloamerikanisch. Und insofern haben Sie schon recht, manche dieser Einflüsse schwappen dann in, würde ich sagen, die Subkultur der 13 bis 16, 17-Jährigen in Lhasa im städtischen Raum herein und werden damit Teil der tibetischen jugendlichen Stadtsubkultur, aber gleichzeitig werden sie eingemeindet und vertibetisiert, nicht? So wie halt der Ostbankhurte Rock'n'Roll auf Wienerisch singt, so auf die Art und Weise etwa. Nicht? Und dann kann man schon, je nach Interpretation, würde ich dann eher sagen, das ist ein Beitrag der Jugendlichen zur Weiterentwicklung der tibetischen Kultur. Ein alter, würdiger Lama würde mir widersprechen. Also das hat doch gar nichts mit Kultur zu tun. Das ist dieser ausländische Ramsch. Aber würde vielleicht dann doch sagen, besser, sie singen das Ganze auf Tibetisch als auf Chinesisch oder auf Englisch.
Und ist es dann ein Thema in Lhasa, der Hip-Hop in der Bevölkerung, dass man sagt, ja, was kommt denn da und wollen wir das und das verändert uns oder geht das eher unter?
Nein, es ist schon, so wie ich es jetzt vielleicht angedeutet habe, so dass es natürlich auch am Mittagstisch zwischen dem Vater, der vielleicht damit seine Familie keine Schwierigkeiten hat, Mitglied der Kommunistischen Partei ist, und der Mutter, die Enkelin eines oder Großenkelin eines früheren Dalai Lama ist, und dem Jugendlichen, der das da ins Haus tragt, die sozusagen die normalen Konflikte zwischen den Generationen gibt, die es auch bei uns gibt, nicht? Wüsste ein gescheites Instrument lernen oder wüsste ich eine gescheitere Musik singen als das da. Aber ich meine, das gibt's ja auch bei uns, finde ich. Und das ist dann eher im Bereich der normalen Spannungen, die es halt zwischen Älteren und Jüngeren immer gibt, anzusiedeln und nicht so eine spezielle tibetische Problematik.
Ja, wenn man so über ein bisschen sich einliest zum Thema Globalisierung oder einfach so reinhört in die Medienberichte, dann gibt es ja irgendwie zwei Tendenzen. Das eine, dass man sagt, der Globalisierung ist ein komplett neues Phänomen, das ist jetzt erst entstanden. Und dann gibt es ja auch die zweite Seite, die sagt, ja, hat es ja immer schon gegeben. Ja. Es hat ja Völkerwanderungen gegeben und es haben sich ja immer wieder Kulturen verändert durch ein Fremdes. Wie sehen Sie das? Was ist da Ihre Position in diesen beiden Extremen, wenn man das so sagen kann?
Ja, da haben Sie völlig recht. Das sind, glaube ich, weit verbreitete, weit über die Wissenschaft hinaus, bei den Politikern, vielleicht auch bei den Medienvertretern verbreitete Ansichten zur Globalisierung, die da in Wahrheit sehr gegensätzlich sind. Die einen sagen, im Großen und Ganzen seit dem Fall der Berliner Mauer und der Einführung des Handys ist die Welt eine komplett andere. Und die anderen, die können das Wort Globalisierung schon nicht mehr hören und sagen, das ist doch alles nur eine Modeerscheinung. Das hat alles in Wahrheit schon in der Zeit nach der römischen Antike gegeben, als die Völker zu wandern begannen und als halb Europa oder ganz Europa Latein sprach und so weiter und so fort. Und meine Haltung dazu ist die, dass beide nur zu einem Teil recht haben. Die einen, die Globalisierung quasi leugnen, indem sie sagen, die heutige Phase der Globalisierung, indem sie sagen, das hat es immer schon gegeben. und die anderen, die sagen, das ist was komplett Neues. Es ist beides richtig und das macht es so schwierig, es zu denken und anzusprechen. Ein Teil ist wirklich neu. Die Geschwindigkeit, die Breite, mit der das alle Bevölkerungsteile erfasst, das Risiko, das damit einhergeht für viele von uns im Bereich von Umwelt, von Kriminalität auf nicht mehr leicht kontrollierbaren Ebenen, die eben Grenzen überschreiten, Kinderpornografie und so weiter und so fort, das sind neue Elemente, die uns alle für große Herausforderungen stellen, Entschuldigung. Und auf der anderen Seite, ohne Kolonialismus, ohne britisch-amerikanische Siege im Zweiten Weltkrieg, wäre das Englisch heute nicht diese Lingua Franca weltweit, die es ist, wäre die Welt nicht zu einer Welt zusammengewachsen. Also es gibt einfach wichtige Faktoren, die lange vor 1989 und lange vor der Erfindung vom Handy entscheidend zu der Welt beigetragen haben, in der wir heute leben. Deswegen ist Ihre Frage wichtig und ich glaube, es muss immer wieder darüber nachgedacht werden. Aber ich bin deswegen eher ein Globalisierungsrealist gegenüber diesen beiden extremen Ansichten von Leugnen oder was völlig Neues daraus konstruieren.
Dankeschön. Wir haben jetzt gleich da vorne eine Frage, da kann ich mein Mikrofon selber weitergeben.
Nehme ich gerne, danke. Sie haben jetzt die Politik ins Gespräch gebracht. Es ist heute ich kann nicht den Namen nennen, im Standard, ein Artikel drin entstanden, dass es einen Vormarsch der Extremen gibt. Der extremen Rechten, der extremen Linken. Man braucht nur die Wahlen, die letzten anschauen. Und man braucht auch nur bei uns ein bisschen sich umhören. Wahrscheinlich nicht mal ein bisschen. Es schlagt ja nicht fast jeden Tag, was denn so alles kommt an Vorurteilen gegen alles, was denn da Böses vom Ausland kommt. Gibt's vier Wortsätze, mit denen ganze Wahlen und Wahlprogramme geschlagen werden, sage ich jetzt mal ganz materialistisch. Gibt es das, was Sie jetzt gesagt haben, was sehr nachvollziehbar ist, aber gibt es da auch eine Kurzform, die man Menschen sagen kann, ja, so ist es Politik. Nicht, wie du das da jetzt wirkst und erklärst?
Wenn es das gäbe, würde ich versuchen, um gutes teures Geld viele Stipendien für meine Studierenden aus dieser Zauberformel herauszuschlagen. Nein, aber ich meine, erstens sollte uns, bevor ich wirklich versuche, auf Ihre Frage kurz einzugehen, mit wenigen Sätzen kommt was Nachdenklicheres als Vorspiel. Also das Vorspiel will sagen, die zumindest die neue Rechte, die Sie ansprechen, bei der neuen Linken habe ich keine eigenen Untersuchungen gemacht, da weiß ich einfach nichts Genaueres, wie das einzuschätzen ist. Aber bei der neuen Rechten im politischen Spektrum schaut es aus meiner Warte so aus, und das ist schon durch eine recht lange Untersuchung abgestützt, dass das primär mit Ausnahme von Italien und teilweise Frankreich ein Problem der wohlhabenderen Kleinstaaten in Europa ist. Und jetzt kann man über die Ursachen nachdenken, warum das so ist, aber das scheint einmal ein wichtiger erster Befund zu sein, dass das halt in der Schweiz, in Norwegen, in Schweden, in Dänemark, in Belgien, in Holland und in Österreich eher konzentriert ist als in Deutschland oder in Spanien oder jetzt einmal bei den postkommunistischen Ländern wäre ich vorsichtiger, bei denen mit nicht kommunistischer Vorgeschichte schaut das mal so aus, oder auch England, nicht? Wo es nicht so ist, dass jedenfalls im Parlament ein Phänomen ist. Hängt zum Teil mit den Wahlsystemen zusammen, aber zum Teil schon auch damit, dass sich, glaube ich, in den kleinen, wohlhabenderen Ländern diese Sorgen auch leichter verbinden mit Angst vor sozialem Abstieg und dass es auch leichter sichtbar ist in einem kleinen Land, die Einflüsse, die von außen kommen. Als wenn Sie ein riesengroßes Land haben, wo das auch eher sozusagen mal längere Zeit entspannter integriert werden kann. Ja, und die kurze Fassung nach persönlichen Fragen, die würde vor allem darauf setzen, dass einheimische kulturelle Traditionen sich in keiner Weise bedroht fühlen brauchen, sondern selbst in diesen kleinen wohlhabenden Ländern, vor allem dort sehr, sehr gut weiterwachsen und sich weiterentwickeln. Der Opernball ist nicht gefährdet, die Volksmusik ist nicht gefährdet, das Skifahren ist auch nicht gefährdet und die einheimischen Essenstraditionen auch nicht. Also das einmal als erstes deutlich sagen, dass man das alles sorgenfrei sich hernehmen kann. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, glaube ich, schon, dass die Öffnung eines Landes, speziell eines Landes wie Österreich, nach außen unserem Land eigentlich in der Geschichte, in der Gegenwart immer in der Hauptsache genutzt hat und selten geschadet hat. Wenn es nicht sozusagen ein Einmarsch war aus einer Richtung, dann waren die Öffnung, die Erfahrungen mit Öffnung eben immer positive. Und wir gehen wieder durch eine Phase von Öffnung. Das wären die zwei Sätze. Ich bin aber eben nicht ein Politikberater geworden, mit gutem Grund, und daher wird es bei mir nur in diese Richtung einmal gehen.
Wir sprechen da drüben, da, und dann als nächstes da.
Aber ich denke, dass wir uns bewahren müssen, schon das Unterscheidungsvermögen dafür, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ja. Also es gibt einfach Phänomene mitten unter uns oder in unmittelbarer Nähe, die so schlimm oder mühsteilend sind, wenn man die Menschen direkt zu tun haben. Ja? Wo man dann sagen muss, man sich dagegen stellen, und das darf man nicht irgendwelchen radikalen oder politischen Kleingeldschläger überlassen. Also ich nenne mir zwei Phänomene. Zwei kleiner Chinesen, der mit arbeitet, in den jungen Frauen. Das passiert jetzt gerade in der Grundschule, die Ferien, oder viele jungen Frauen einfach in ihre Heimatländer verbracht und kommen entweder nicht mehr zurück oder kommen verheiratet. Das zweite, etwas, wovon ich erst im März diesen Jahren kenne, erhalten habe, dass ich im Mostviertel zur Arbeit bin. Verrangschulen gibt. Diese Verrangschulen werden auch letzte in den Ferien zu finden, und sind eben nicht vergleichbar mit unseren ersten Unterrichten. Ich denke mir einfach, wenn Sie so ansprechen, die machen tatsächlich verallgemeinerte Jungen, dass es eben wichtig ist, hier nicht zu unterscheiden, ja? Was ist Sätze, was ist eine unzulässige Verallgemeinerung. Was sind Dinge, wo wir als Bürgerinnen und Bürger diese Frage einfach hinschauen müssen und abstimmen müssen und sagen, okay, so wollen wir das. War mir jetzt alles nicht klar, aber das ist mir einfach besser. Und mein Netzwerk. Also ich überlege, wie weit das zu vermeiden, dass es dazu kommt, dass dieser überall Qualität, ja, und überall macht. Alles kennengelernt haben, die ganzen Menschen.
Danke schön.
Ja, das Letzte sehe ich ja auch so, und die Tibeter leiden ja nach vielen Generationen eher darunter, dass sie selber vor allem im Inland, also in der tibetischen autonomen Region, das Gefühl bekommen, dass das niemand so wirklich wertschätzt, was ihre eigene Sprache, ihre eigene Schrift, ihre eigenen religiösen Traditionen betrifft. Also dieser Verlust von einem gewissen kulturellen Selbstbewusstsein ist ja dort eher das Problem, das Suchen nach anderen Elementen, die einem dabei helfen können. Insofern gebe ich Ihnen durchaus recht. Auch bei den Zwangsverheiratungen junger muslimischer Mädchen, wo sie vorkommen, weil nach islamischem Recht ist das an sich verboten, ist also ein Missbrauch des Islam, was da passiert, und es passiert tatsächlich, da gebe ich Ihnen recht, das sollte dort, wo es auftritt, kritisiert und bekämpft werden, wobei man aber tatsächlich auch die frommen Muslime, die nicht jetzt irgendwelchen radikalen Sekten zuneigen, für sich gewinnen kann und nicht gegen sich hat, weil eine Frau muss nach dem Koran ihre Zustimmung geben, und ohne ihre Zustimmung ist die Ehe null und nichtig. Bei den Koranschulen, da sehe ich das ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil das ist ja auch in den anderen Religionen so, dass da die Eltern im Rahmen der Religionsfreiheit ihre Kinder zu in den Religionsunterricht schicken können. Eine normale Koranschule macht nichts anderes, als den Koran zu lesen und zu lernen, nicht? So wie halt andere, die Bibel oder die Tora in eigenen Unterrichtseinheiten lernen. Es gibt es aber, auch da haben Sie nicht Unrecht, Koranschulen, die eben von bestimmten politischen Sekten missbraucht werden, um dort die Kinder zu indoktrinieren, und da muss man natürlich aufpassen. Insofern, ja, es ist nicht so, dass diese verschiedenen Facetten von Globalisierung, mit denen wir heute konfrontiert sind, alle gut sind oder alle zum Wohlgefallen mit sich bringen sollen. Bestimmten Seiten davon muss man kritisch gegenüberstehen, und bestimmte Seiten der Globalisierung sind ja auch das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, nichts anderes als Risiko, nicht? Wenn grenzüberschreitende Kriminalität, grenzüberschreitende Umweltbedrohung und so weiter Teil der Globalisierung sind, und das ist natürlich der Fall, dann ist daran sehr wenig positiv, außer dass man vielleicht nur im überregionalen und europäischen Verbund sich dagegen aussprechen kann.
Danke. Wir haben dann hier eine Frage.
Ein guter Teil der kulturellen Identität, wenn nicht sogar der wichtigste Teil, ist ja die Sprache, die wir sprechen. Und jetzt wird in letzter Zeit von vielen Linguisten festgestellt und zum Teil auch bejammert, dass vor allem die Kleinsprachen, die von wenigen tausend Menschen gesprochen werden, auszusterben beginnen. Ja. Sie haben das auch zum Teil jetzt erwähnt in Indonesien, wo aufgrund der lateinischen Schrift plötzlich ein Einheitsbrei aus einem sprachlichen Vielfalt zu werden droht. Wie sehen Sie das, diese Problematik?
Es ist ein Faktum, dass die sprachliche Vielfalt auf der Welt in den letzten Jahrzehnten gesunken ist. Es stimmt, dass also viele kleine Sprachen verschwunden sind. Das hängt auch damit zusammen, dass ihre Sprecher durch Druck oder durch freiwillige Auflösung sich assimiliert haben in größere Sprachgemeinschaften. Freiwillig ist da oft, also meinem Gefühl nach, sehr wenig, wenn Sie etwa an viele indianische Sprachen in Südamerika oder Nordamerika denken, dann ist der Druck da eher vorherrschend. Und das gilt auch für Teile Südostasiens, wo etwa die Stämme und die ethnischen Minderheiten der Bergvölker in Thailand oder in Vietnam praktisch gezwungen werden, ihre lokalen Sprachen aufzugeben. Insofern gibt es einen gerade bei kleinen Gruppen eine Bedrohung für Kulturverlust, der auf einer globalen Ebene besorgniserregend ist. Deswegen gibt es ja auch eine Charta der Vereinten Nationen für die Rechte von indigenen Völkern aus genau den Gründen, die Sie hier benannt haben. Deswegen meine ich auch, dass es zum Beispiel ein gutes Recht Österreichs war, beim EU-Beitritt darauf zu insistieren, dass man halt hier Kaffeeol sagt und nicht Blumenkohl und so. Also es ist schon wichtig, sich bei den Dingen auch auf die Füße zu stellen, weil wenn man das nicht tut, die Tendenz der Reduktion von Sprachen und Dialekten mittelfristig im Laufe der letzten 30, 40 Jahre schon besorgniserregend ist. Nicht speziell in Europa, sondern eher außerhalb, aber sie ist besorgniserregend.
Ergänzend dazu, also ich drücke jetzt nur ein Gefühl aus, das ich habe, wenn wir die Vielfalten innerhalb der österreichischen Mundarten bedenken, dann kommt mir eigentlich in letzter Zeit immer mehr vor, dass sich das auch zu vereinheitlichen beginnt. Man kennt noch einen Kärntner, man kennt noch einen Tiroler oder Vorarlberger, aber die regionalen Unterschiede beginnen nach meinem Gefühl immer mehr zu verschwimmen.
Ja, also das stimmt in mehrerer Hinsicht, nicht? Es gibt sozusagen eine Hierarchie der Dialektformen und der Schreibweisen auch, dass sozusagen mit dem Entstehen eines deutschsprachigen Sprach- und Bücher- und Medien- und Werbemarktes sich natürlich auch hierhin eingestellt haben, die vorher nicht da waren und die zugleich mit der größeren Mobilität der Menschen auch zu einer Verschleifung der dialektalen Unterschiede führen. Ich würde trotzdem noch immer behaupten, dass ich bei meinen Prüfungen, die alle mündlich sind, unterscheiden kann, ob jemand aus Otterkring oder aus Simmering kommt.
Ja, vielleicht noch im Anschluss an den ersten Teil der Frage, denke ich, ist das ja auch ein Vorteil dieser globalisierten Welt, wo man einfach viel mehr Informationen drüber hat und das vielleicht nicht mehr ganz so einfach ist, dass Sprachen einfach ausgelöscht werden können, sondern dass da ein größerer Blick drauf ist und dass es da auch Organisationen gibt, die drauf schauen und das auf die Einhaltung dann auch setzen können. Das ist auch wieder ein Vorteil dieses größeren Wissens, das wir haben.
Einige Gedanken aus dem Gesichtspunkt der Ethnologie. Ich bin eigentlich Ethnologe und Kulturanthropologe und wollte zu meiner Vorrednerin etwas sagen. Ich glaube, was wir heute erleben, ist ein innerkultureller Einheitsbrei. Wir in Österreich werden innerkulturell einheitlich. Ich sage das an einem Beispiel, das sind die Perchten. Die Perchten waren nach dem Krieg oder vor dem Krieg das traditionelle Erscheinungsbild des Alpenlandes. Heute hat jedes Dorf seine eigene Perchtengemeinschaft und die ziehen nun durch die Gegend, machen Klamauk und das wird als modernes Brauchtum heute verkauft. Das ist ein kultureller Einheitsbrei, nicht mehr das Alpenland als Heimat, sondern ganz Österreich. Jetzt noch ein anderer Gedanke, was mich auch bewegt. Wir leben heute in einer neokolonialistischen Zeit. Ich behaupte, wir werden von Amerika, England am Rande, wirtschaftlich, kulturell derartig dominiert, dass es ich darin durchaus eine Gefahr sehe, auch für unsere österreichische bodenständige Kultur. Ich sage nur ein Beispiel, ich komme aus der Schule. Wenn Sie in der Schule so durch die Klassen gehen, dann hören Sie nur mehr englisch-amerikanische Lieder. Ich erlebe Konzerte, da wird kein deutsches Lied mehr gesungen. Immer wieder diese amerikanische Dominanz der Sprache und damit auch der Kultur. Und noch ein Gedanke, wir Österreicher wollen ja eigentlich im Assimilieren, im Annehmen anderer Kulturen sehr gut. Mhm. Wir denken heute, Bobildatschkel, dass das was Furchtbares ist. Das essen wir alle gerne. Das ist es, wie der Heinz Konrad gesagt hat, aus der Tschechoslowakei kommt, ist uns längst untergegangen. Also wir haben durch die Jahrhunderte, haben wir Österreicher Ethnien assimiliert, wir haben sie akzeptiert, allerdings auch unter der Dominanz der Habsburger.
Danke für Ihre Gedanken. Haben Sie dazu?
Nein, ich sehe das schon fachlich so ähnlich wie der Herr Kollege. Ich meine nur, dass man auch damit leben muss, was halt die Kommerzialisierung bestimmter Traditionen betrifft. Es ist ja irgendwo sinnlos, sich damit herumzuquälen, dass die Berchten und die Lederhosen jetzt nicht mehr in dem ursprünglichen Tal verbannt, wo sie entstanden sind, sondern überall auch anderswo eingesetzt werden, missbraucht werden, würde ich. Ja, ich sehe das wahrscheinlich ein bisschen entspannter, aber ich sehe schon, dass Sie da dass Sie da darüber auch traurig sind, das bedauern. Ich glaube, das ist genauso wie bestimmte indianische Kulturen halt dann sozusagen Elemente ihrer Tradition halt kommerzialisieren, weil die Welt halt den Hopi mit bestimmten Wohnformen und Lebensformen identifiziert, hängen die das besonders heraus, und in Skandinavien sind es auch so 3, 4, 5 wichtige Dinge, die kommerzialisiert werden und der Welt gegenüber als Markenzeichen verkauft werden. Aber mit dem müssen wir irgendwie zu leben lernen. Das, wer sich dafür interessiert, weiß, kann ja noch immer unterscheiden, nicht nur durch das Museum, sondern auch durch Experten von der europäischen Ethnologie, was ist gute alte Volksmusik und was ist Karl Moik und Musikantenstadl, was ist gutes altes Brauchtum in der Architektur und was ist abgeklont von irgendwoher. Deswegen meine ich, dass da schon der Einzelne noch immer zum Glück die Wahlmöglichkeit hat zwischen dem qualitativ Original und dem seichteren Kopieren oder Kommerzialisieren zu unterscheiden. Deswegen bin ich da vielleicht einfach nur von der Stimmungslage her ein bisschen optimistischer als Sie, aber ich verstehe auch die Trauer, die bei Ihnen mitschwingt.
Ja, beobachten Sie generell, dass es mit zunehmender Globalisierung dann auch sehr bewusst wieder Kulturen, eigene Kulturen wieder gepflegt werden? Gibt es da gewisse zeitliche Abstände, so Zyklen, wo man sagt, nach einer bestimmten Anzahl von Jahren? Und ist da auch wieder so ein Gefälle zwischen größeren Ländern und kleineren Ländern, was jetzt dieses Zurückbesinnen auf eigene Kulturen aus Ihrer Sicht besteht?
Ja, der erste Teil Ihrer Frage war, ob es da Zyklen gibt.
Ja, genau.
Nein, in Zeiten der Konfrontation und des Kippens hin zu gewaltsamen Konflikten ist es sicher so, dass nationalistische und patriotische Elemente, um es positiver zu formulieren, überhand nehmen müssen, fast zwangsläufig, und dass da das gute eigene gegenüber dem schlechten anderen ganz stark und plakativ dazu kontrastiert wird. Also diese Zyklen gibt es schon, und diese Art von Propaganda, die dann oft mitspielt, ist ja oft auch eine Instrumentalisierung von Kultur für politische Zwecke, die man jedenfalls aus wissenschaftlicher Sicht nicht gut finden kann. Insofern gibt es einen Zyklus zwischen Frieden und Krieg, den man sicher ansprechen muss, egal ob das jetzt in Afrika der Bürgerkrieg zwischen Tutsis und Hutus ist oder die Situation vor und nach der Apartheid in Südafrika. Die vielleicht Ihre Frage beantwortet. In anderer Hinsicht glaube ich schon auch sagen zu können, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, es gibt sozusagen auch eine historische und nicht nur so eine Krieg-Frieden-Pendelbewegung, eine historische Sicht würde halt einfach sagen, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hat die gesamte Welt von Woodrow Wilson bis zu Masaryk geglaubt, dass jetzt die große Ära des Nationalstaates ausgebrochen ist und dass daher Nationalkulturen das Einzige sind, was die nächsten 100 Jahre oder 200 Jahre oder 300 Jahre bestehen wird. Heute sehen wir, dass das zum Teil beginnt sich zu relativieren. Wir sehen, dass die gerade erst unabhängig gewordenen Nationalstaaten Ost-Mitteleuropas jede erdenkliche Mühe auf sich genommen haben, um einem größeren multinationalen Verband, nämlich der EU, beizutreten. Wir sehen, dass sich vom südlichen Afrika bis zu Südostasien die Nationalstaaten in Regionalverbänden zusammenschließen. Also ich würde eher sagen, diese Zeit, die große Zeit der Nationalstaaten ist vorbei, sind eher die Regionalverbände mit vielen kleineren und größeren Kulturen drinnen, die jetzt im Aufkommen sind. Und das würde ein bisschen in Richtung auf mehr Pluralismus zwischen den kleinen und großen Kulturen hindeuten.
Dankeschön. Wir haben gleich da vorne eine Frage.
Danke. Wir haben jetzt gesprochen über Kulturen und dann war so eine Bemerkung, die eigene Kultur, die andere Kultur. Und irgendwie bin ich dann immer verwirrter geworden. Was ist die eigene Kultur? Ist meine Kultur die Kultur meiner Nachbarin? Mhm. Oder die österreichische Kultur, ist das die Kultur, ist die sehr stark gebunden an ein nationales Denken, ja? Der Chinese, der Österreicher, ja? Oder was ist Kultur eigentlich? Ja? Ist das sowas wie eine Lingua Franca schon, wo sie alles subsumiert? Oder wie ist das eigentlich?
Ja, das ist ja eine der umstrittensten Fragen in der Wissenschaft und in den öffentlichen Feuilletons genauso. Die kurze Antwort wäre schon aus meiner Warte die, dass Kultur jene Wertegemeinschaft von Symbolen, Traditionen, sprachlichen Elementen ist, zu der sich eine Mehrheit explizit oder implizit hinzugezogen fühlt. Das ist nicht dasselbe wie Nation. Ich denke, wir haben in Österreich daher mehrere Kulturen. Und auch die Mehrheitskultur der deutschsprachigen, eher katholisch oder säkulär orientierten österreichischen Bevölkerung lässt sich sicher untergliedern in Regionalkulturen, in Lokalkulturen und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja die auch noch, die sagen, man muss auch von Unternehmenskultur sprechen und man muss von, ich weiß nicht, persönlicher Kultur sprechen, hab ich auch nichts dagegen, wenn man das sozusagen überall verwenden wird, will das Wort nur, wenn man es überall verwendet, wird es dann irgendwann sinnlos. Nicht? Deswegen, ich glaube schon, dass Kultur was Eigenes ist und daher bin ich ein bisschen gegen allzu viel Inflation dabei. Und wenn es also um Symbole und um Werte und vielleicht auch um daraus sich ergebende Alltagspraktiken wie Essen und Benehmen und Kleiden und so weiter, auch wenn es um Religion geht, um Alltagsfrömmigkeit geht, dann kann ich persönlich gut damit leben. Aber es gibt mindestens 4, 5 verschiedene und von meiner abweichenden Definition von dem, was Kultur ist. Deswegen sage ich das lieber gleich dazu. Also da streiten auch die Fachwissenschaftler. Ist keine Glaubensfrage für mich.
Ja, wie ich mich auf heute Abend vorbereitet habe, habe ich auch gelesen, dass man den Begriff Kulturkreis nicht mehr verwenden darf.
Ja.
Ist das für mich aber vorher ein völlig inhaltsleerer, ich habe nie darüber nachgedacht, was das heißt, und dadurch war es auch nicht negativ. Jetzt wollte ich Sie fragen, warum darf man das jetzt nicht mehr sagen, warum ist das so schlimm?
Weil Kulturkreise, wenn es ein Kreis ist, laut Darstellung der Geometrie hat es ein Zentrum. Und ein Zentrum setzt dann immer auch einen Rand voraus. Das heißt, man geht damit, sobald man mit diesem geometrischen Bild des, also nicht geometrisch, sondern diesem bildlichen Metapher eines Kreises arbeitet, davon aus, dass es irgendeine Art von pulsierendem Zentrum gibt und anderes, das weniger wichtig ist in einer Kultur, und einem Rand, der dann nicht mehr dazu gehört. Und das ist, glaube ich, ganz unabhängig von der Geschichte des Begriffs kein gutes Bild von Kultur, weil Kulturen eben durchlässig sind, weil das Zentrum einmal da ist und ein anderes Mal ganz woanders und nicht sozusagen auf ewig festgeschrieben werden kann, weil sie auch nicht zweidimensional sind, wie es ein Kreis halt nun mal ist, sondern mehrdimensional. Aus all den Gründen bin ich jetzt nur von der Metapher her dagegen, aber die Geschichte des Begriffs spricht auch sehr dagegen, nicht? Weil dieser Kreis, der ausgestrahlt hat, da über Jahrzehnte hinweg waren das entweder höhere Rassen oder geniehafte Hochkulturelemente oder theologische Interpretationen, und das ist auch zu viel Ballast. Also man kann von kulturellen Welten sprechen oder von kulturellen Bereichen oder was auch immer. Habe ich überhaupt nichts dagegen, ob ein Kreis statt von den wenigen verbliebenen Haare aus.
Dankeschön. Wir haben eine Frage von der Dame am Fenster.
Ja, also ich frage mich auch in letzter Zeit immer öfter, was eigentlich das eigene bei uns in Österreich ist, ja, und ob wir vielleicht das Fremde schon mehr schätzen als das eigene. Und man darf ja nicht vergessen, dass also jedes Volk seine eigene Mentalität hat, ja. Und diese Mentalität drückt sich ja auch aus in Sprache, in Kleidungsstil und Musik, Tanz, in Kultur eben, ja. Und Mentalität ist wahrscheinlich eine bestimmte Energiequalität. Wenn ich an einen Mexikaner denke, der hat wahrscheinlich viel mehr Temperament als ein Österreicher, als ein Schweizer, ja. Und wenn jetzt ein Mexikaner nach Österreich kommt und hier leben möchte, frage ich mich, kann er sein eigenes überhaupt noch leben? Ja? Wie fühlt er sich eigentlich? Kann er seine Mentalität noch ausdrücken oder muss er sich anpassen und eine Scheinmentalität annehmen? Ich glaube nämlich, dass man Mentalität nicht beliebig austauschen kann. Ja? Mhm. Das ist einfach eine Energiequalität, die im Menschen drinnen ist. Also bei uns Österreichern merkt man das an der Sprache. Wir haben eher eine sehr weiche Sprache, ja. Im Vergleich zu den Deutschen, die eher diese harten Verschlusslaute haben, die haben wahrscheinlich auch eine andere Mentalität. Ja? Okay. Und man sagt ja auch, zum Beispiel der Dialekt ist die Sprache des Herzens. Ja? Okay. Also wenn ich das sagen will, was in meiner Gefühlswelt ist, dann werde ich das wahrscheinlich im Dialekt sagen. Und das ist eigentlich auch eine große Bereicherung für ein Volk, denke ich mir. Ja. Und wenn man jetzt einmal alle nur bei Englisch reden, ja, dann verlieren wir eigentlich auch sehr vieles, denke ich mir, ja. Also es gibt überall Vor- und Nachteile, denke ich mir, ja.
Ja, und ich meine, auch wenn ich immer dazu sage, man soll das nicht übertreiben und das nicht sozusagen zu einem absoluten Prinzip machen, aber tatsächlich ist es so, dass diese Themen gerade für ein kleines Land nichts Schlechtes sind. Also das ist sozusagen ja eben in einer sich globalisierenden Welt auch immer wieder notwendig, sich gemeinsamer kultureller Werte zu besinnen und ich weiß nicht, den eigenen Dialekt zu pflegen und die eigenen, man muss es ja nicht so machen wie die, glaube ich, im Mühlviertel beheimateten Barden, die da jetzt gerade glorreich in Baku verloren haben, aber es ist schon wichtig, auch den eigenen Dialekt und die eigenen sprachlichen Ausdrucksformen zu pflegen. Und deswegen haben Sie durchaus recht. Das ist, glaube ich, auch so, dass man anders als in der Schweiz, wo ja das Schweizerdeutsch in den Schulen auch gesprochen wird und auch als Schriftsprache eine gewisse kleine Eigenexistenz hat, in Österreich mit dem Dialekt mehr Schwierigkeiten hat, weil da viel mehr Verantwortung bei den Eltern liegt und im außerschulischen Bereich. Also das Erlernen vom Dialekt und das Sprechen vom Dialekt ist ja nicht etwas, was so stark forciert wird, wie es etwa in der Schweiz möglich wäre. Sie können kaum in der Schweiz beruflich tätig sein, wenn Sie nur Hochdeutsch können, zum Beispiel. Ne? Aber es ist etwas, worauf man in Österreich schon auch wirklich mit Recht schauen muss, ein bisschen. Gebe ich Ihnen recht.
Ja, ich kann mich jetzt da gänzlich als Laie outen mit meiner nächsten Frage. Was mir auch so in der Vorbereitung untergekommen ist, dass ich mir gedacht habe, ja, Sozialanthropologie, was ist denn das überhaupt? Also das ist jetzt nicht so eine Wissenschaft, wo ich sofort erklären könnte, was diese Wissenschaft macht. Jetzt kann es sein, dass Sie da alle herinnen sehr gelangweilt sein, es kann aber sein, dass vielleicht dem einen oder anderen im Publikum auch so geht, dass Sie sagen, ja, was ist genau diese Wissenschaft, was macht die genau, wie forscht die genau? Was ich herausgefunden habe, ist, dass es früher die Völkerkunde war. Meine Frage jetzt, was hat das eine mit dem anderen zu tun durch die Änderung des Namens? Ist das auch die Wissenschaft, hat sich die verändert oder warum heißt das jetzt anders? Und was machen Sie so?
Die Völkerkunde war unübersetzbar. Das war ein Problem. Sie ist total in Verruf gekommen, auch durch den Nationalsozialismus. Sie war davor in der Habsburger Monarchie sehr, sehr nahe der sogenannten Volkskunde, weil in der Habsburger Monarchie das Beschäftigen mit den bodenständigen Traditionen sozusagen für beide Fachbereiche immer auch verbunden war damit, dass man auch Menschen von anderen Sprachtraditionen, ob es jetzt Ungarn oder Kroaten oder Slowenien sind, mit einbringt in die eigene Auseinandersetzung. Also nach 45 haben wir alle miteinander darüber nachgedacht, unsere Vorgänger besser gesagt, wie dieses Fach jetzt wohl umzubenennen ist. Ein Teil hat sich für Ethnologie entschieden, das ist okay, aber eine Mehrheit hat sich für Kultur- und Sozialanthropologie entschieden, weil wir eben nicht nur das Ethnische an den Menschen interessant finden, sondern alle Aspekte des Mensch-Anthropos-Seins. Was machen wir? Es geht in der Hauptsache darum, uns mit den Angehörigen von anderen Kulturen innerhalb von Europa, außerhalb von Europa, so zu befassen, dass wir bessere Zugänge zum Verstehen und zum Begreifen und zum Erklären dieser Kulturen haben. Was machen wir? Wie machen wir das? Wir machen das durch die sogenannte ethnografische Feldforschung. Wir sind lange vor Ort, versuchen in der einheimischen Sprache mit den Betroffenen an ihrem Alltag teilzunehmen. Und was kommt dabei heraus? Es kommen dabei Filme, Lexika, Artikel, Bücher, Vorträge, Diskussionsabende heraus. Das Fach ist nicht mehr so exotisch wie früher. Also wir haben 3000 Studierende in Wien. Das ist mit Abstand das größte Institut von der Studierendenzahl her gesehen innerhalb der EU. Es gibt das nächstgrößte, ist glaube ich eine Pariser Universität mit 1400 Studierenden. Und dann kommt University College in London. Anthropology ist auch, glaube ich, wegen der Globalisierung total in. Für mein Gefühl versuchen viel zu viel Studierende mit viel zu hohen Erwartungen, dass das wie ein Sesam öffnet, ich alle Probleme der Gegenwart löst, so wie man vor 20 Jahren glaubt hat, dass die Soziologie alle Probleme löst und vor 15 Jahren die Psychologie, sich jetzt unserem Fach zuzuwenden. Und ich versuche meine Kollegen händeringend davon zu überzeugen, dass wir keine Heilswissenschaft für die Zukunft sind, sondern ganz normale, nüchterne, aber durchaus lebensfrohe Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
Und wie erfolgt dann ein internationaler Austausch? Ich denke, das ist ja auch wichtig, dass man nicht nur im eigenen bleibt und in den eigenen Forschungen, sondern sich auch austauscht, wie das an anderen Universitäten, in anderen Bereichen, was dort für Ergebnisse sind.
Ja, wir haben auf der einen Seite von der Akademie aus, wo es eben möglich ist, jetzt mit 30 Mitarbeitern, zwei Drittel davon über Forschungsprojekte finanziert, ein Drittel von der Akademie finanziert, haben wir einige sehr gute Kooperationsmöglichkeiten. In Lhasa, da sind wir die einzigen, die in Tibet mit aller gebotenen Vorsicht überhaupt arbeiten können. Wir haben ein zweites sehr gutes Kooperationsprojekt mit Bir Zeit in Palästina, auch nicht gerade eine unproblematische Forschungstätigkeit und auch einiges in Riad, was möglich ist. Es ist auch so, das sollte man vielleicht dazu sagen, durch die aktuelle Wirtschaftskrise, aber schon davor, durch den Zusammenbruch des Ostblocks, sind viele der großen Disziplinen, wie zum Beispiel Wirtschaftswissenschaft, wie zum Beispiel Politikwissenschaft, als ziemliche Versager in Erscheinung getreten, weil sie halt nichts von dem einlösen konnten, was sie versprochen haben. Wir sagen euch voraus, wie die Wirtschaft wird, wir sagen euch voraus, wie die politische Entwicklung wird. Da ist auch die angebliche Präzision dieser großen Wissenschaften seither massiv in Zweifel gezogen worden. Und die kleinen Fächer wie Linguistik, wie Kultur- und Sozialanthropologie, wie die früher sogenannte Volkskunde, die haben demgegenüber nie so groß, wie sagt man auf Hochdeutsch, den Mund aufgerissen. Die haben nie so viel versprochen. Die haben einfach gezeigt, dass sie mit ihren kleinen qualitativen Fallbeispielen oft viel genauer und viel präziser sind als die großen Zahlenjongleure von der Statistik oder von der Wirtschaftswissenschaft oder von den anderen quantitativen Fächern, die halt immer nur grobe Überblicke liefern konnten. Das heißt, es hat sich auch ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung dessen, was gute Wissenschaft ausmacht, was verändert. Sozusagen das gute, präzise Fallbeispiel im Kleinen zählt einfach heute auch mehr als die großmächtigen Voraussagen von gestern.
Ja, Sie haben ja, um es den Menschen näher zu bringen, eben dieses Lexikon der Globalisierung herausgebracht. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns das kurz erläutern, weil es ja Ihr wichtiges Ziel und Hintergrund war, eben nicht ein Wissenschaftlerbuch für Wissenschaftler zu machen. Worum geht es in das Buch? Für wen ist das? Wie kann man das verwenden? Was ist der Gedanke dazu?
Naja, ich werde jetzt in meiner üblichen Skrupellosigkeit die Gelegenheit natürlich nutzen, um Werbung zu machen. Das kostet weniger als 30 Euro und ist im Transkript Verlag erschienen. Ist also auch leicht im Internet abrufbar. Die Grundidee war wirklich die, dass wir es auch unsererseits satt hatten, immer nur mit Vertretern von anderen Disziplinen, riesengroßen Fächern, die zum Teil halt wirklich am absteigenden Ast sind, ohne es selber wahrzunehmen, uns herumzustreiten, sondern wir wollten uns an eine breitere, normale Öffentlichkeit wenden. anstatt mit aggressiven Konkurrenten aus unwilligen Nachbarbereichen. Und nachdem ich eben über 7 Jahre hinweg auf der Grundlage des von Ihnen freundlicherweise erwähnten Wittgenstein-Preises ein Großprojekt erarbeiten konnte mit vielen fleißigen Mitarbeiterinnen, haben wir gesagt, als Abschluss des Ganzen wollen wir Ergebnisse von dem für deutschsprachige interessierte Laien und Laieninnen einfach in einer verständlichen Sprache kommunizieren. Nämlich, wie und in welchen Formen begegnet uns Globalisierung heute im Alltag. Das wollen wir mit einem Lexikon abdecken. Das heißt, Detailfragen der Rechtswissenschaft, Detailfragen der Linguistik muss man in Spezialwörterbüchern sich anschauen, aber was direkt oder indirekt mit Veränderungen durch Globalisierung heute zusammenhängt, das soll man da drinnen finden, wenn man sich dafür interessiert. Und unser idealer Zielleser war eben nicht der erstsemestrige Student, sondern der Polizist in Wien 5 Haus oder in Bludenz, der Zöllner in Kärnten, die Sozialarbeiterin in Graz, die Krankenschwester in Bozen und so weiter und so fort. Und da, um das zu gewährleisten, haben wir dann eben relativ intensiv, auch mit Hilfe der Absolventinnen unseres Fachs, die in diesen jeweiligen Bereichen tätig sind, und sofern sie in diesen Bereichen tätig sind, einfach Praktiker aus dem Bereich gebeten, für einige Tage an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sich mit uns zusammenzusetzen. Das waren ein bisschen weniger Leute, als Sie jetzt sind, und die haben wir eben gebeten, was stellt ihr euch vor, wenn ihr sowas kaufen wolltet, was sollte da drinnen stehen und wie sollte es nicht ausschauen, wie sollte es schon ausschauen. Und das haben wir dann sehr, sehr ernst genommen. Da waren Leute aus der Wirtschaft, da waren Leute vom Bundesheer, da waren Leute aus der Entwicklungszusammenarbeit, aus den Medien, wirklich wo immer diese Erfahrungswelten wichtig sind. Und erst nachdem wir diese Begegnungen hatten, auch mit Hilfe einer Moderatorin, die uns geholfen hat, diese Diskussionen und Anregungen gut zusammenzufassen, haben wir uns dann dran gemacht, sehr strenge Auflagen für unsere Autoren aufzustellen, wie sie schon schreiben sollen, wie sie nicht schreiben sollen. Sind ja doch mehrheitlich Wissenschaftler, für die war das irgendwie eine kalte Dusche. Sie sollen verständlich schreiben, um Gottes Willen. Und irgendwie Sätze, die länger als 3 Zeilen sind, sind verboten. Das war übrigens dann auch interessant, weil ich war an sich sehr optimistisch in Bezug auf die ganz Jungen. Das war aber am schwierigsten. Also ich muss sagen, die besten Erfahrungen mit unseren Autoren hatte ich bei allen, die quasi älter als 35 sind. Die haben irgendwie verstanden, an was für ein Publikum man sich da wendet und dass das für einen Normalverbraucher geschrieben sein muss. Die Jungen, die gerade erst fertigen Studierenden, die waren, denen war der Uni-Betrieb, glaube ich, noch viel zu nahe, als dass das für die selbstverständlich gewesen ist.
Und was kann der Polizist aus, was war's, Wien 5 Haus, sich jetzt rausholen für seine konkrete praktische Arbeit? Wie verwendet er dieses Lexikon?
Er kann zum Beispiel nachschauen, was ist rassistisch und was ist nicht rassistisch. Im konkreten Verhalten. Was ist Terrorismus eigentlich? Und was ist nicht Terrorismus, sondern radikale Schaumschlägerei? Er kann unter ethnischer Kriminalität nachschauen im Glossar und quer durch das Buch sich durchlesen, wo das Wort vorkommt. Die Krankenschwester ähnlich kann nachschauen, was für spezielle Angstvorstellungen hat ein muslimisches Kind in Bezug auf Spritzen und Injektionen, die es in einem nicht-muslimischen Kontext nicht gibt. Körperöffnung bedeutet, dass hier ein Djinn eindringen kann. Ein Dschinn ist ein Gespenst, ist im Koran vorgegeben, muss man dran glauben als gläubiger Mensch. Das sind also spezielle Fragen, die Sie da hoffentlich drinnen findet und die, glaube ich, für Sie wichtig sind und die auch leichter da drinnen zu finden sind, als wenn Sie anfangen, im Internet zu googeln, weil da wird sie wahnsinnig. Deswegen, also das Medium haben wir uns eben auch lange überlegt. Es ist, glaube ich, heute nicht mehr so selbstverständlich, ein Lexikon zu machen, aber zu einem speziellen Thema, ja, offensichtlich ist unsere Vermutung aufgegangen, sonst hätte es sich nicht so gut verkauft und wäre nicht eben auf diesem schönen Platz 7 der deutschsprachigen Sachbuchbestenliste gelandet. Es war schon auch ein Risiko, weil uns viele Kollegen gesagt haben, das ist doch längst passé, ein Lexikon zu machen.
Ja, könnte man ja sagen in Zeiten des Internets. Und was, glaube ich, auch noch ganz interessant ist, dass wirklich immer konkrete Beispiele, ja, Anwendungsbeispiele drinnen sind. Ja. Also von der theoretischen Erklärung zu dem, was heißt denn das ganz genau eben mit dem Beispiel jetzt dieses, warum ist da so eine große Angst vor der Spritze drinnen? Ja. Gibt's Ihrerseits noch Gedanken, Fragen an den Herrn Gingrich zu unserem Thema, zu seiner Wissenschaft, zu seinem Lexikon, was auch immer Ihnen noch am Herzen liegt, dann ist das jetzt die Gelegenheit dafür. Dann lade ich Sie herzlich ein. Wenn dem nicht so ist, was ich auch gut verstehen kann, weil es ja doch einigermaßen warm ist bei uns hier im Raum und doch auch erfreulicherweise so viele Menschen hier zu uns gekommen sind, dann möchte ich mich mal bei Ihnen allen für Ihr Kommen danken, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Beiträge, Ihre Fragen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihren sehr, sehr wertvollen Beitrag. Ich möchte noch Sie haben es noch nicht ganz geschafft, ich rede noch ein wenig. Ich möchte noch die nächsten Veranstaltungen des Kepler Salon ankündigen. Der Kepler Salon macht nun eine kurze Sommerpause, denn es ist warm und Hörerinnen braucht man auch einmal ein bisschen Durchlüftung. Es geht weiter am Montag, den 6. August, wie üblich um 19.30 Uhr. Ein sehr spannendes Thema auf Ewig Dein, Ehe und Ehekonflikte im 18. Jahrhundert. Vortragende ist Andrea Griesebner. Sie ist Historikerin, Professorin für Neuere Geschichte an der Uni Wien. Und am Montag, den 20. August, ebenfalls um 19.30 Uhr, geht es um die Linzer Klangwolke. Thema seit 1979 immer wieder neu. Hier wird sein Gerfried Stocker, er ist, glaube ich, bekannt, brauche ich nicht mehr weiter vorstellen, und Wolfgang Winkler, Vorstandsdirektor und künstlerischer Leiter der LIVA und Geschäftsführer des Anton Bruckner Institutes Linz. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Kommen, lade Sie ein, so Sie nicht in den Gastgarten streben, noch ein bisschen im Kepler Salon zu verweilen. Herr Gingrich hat ja noch einen weiteren Termin, von dem müssen wir uns leider sogleich verabschieden. Also, herzlichen Dank und schönen Abend noch.